In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 13. Juni 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. CSD 2019 in Freiburg. Das Orga-Team kündigt in einer Pressesitzung ein Bundesprogramm für den 22. Juni an. Seit Jahren nehmen tausende Menschen an der Demonstration, Parade, den Kundgebungen und weiteren Veranstaltungen rund um den CSD in Freiburg teil, um für die Gleichstellung und Sichtbarmachung einzutreten. Nichts muss sein, alles kann sein. Daher könnte der Tag auch abgeschafft werden, wenn er nicht noch nötig wäre. 925 Handyordnungen und 21 Mal Telekommunikationsüberwachung in Baden-Württemberg. Keine belastbaren Zahlen zur Notwendigkeit von Überwachungsmaßnahmen, aber die Überwachung ist im Einsatz. Böser Bube und Kumpel aus dem Wald. Wölfe in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist noch kein explizites Wolfsland. Hier gibt es aber immer noch die eine oder andere Fährte von Meister Isegrim, die kritisch betrachtet wird. Radio Dreieckland sprach hierzu mit Felicitas Rechtenwald vom NABU Baden-Württemberg. Doch nun zu den Nachrichten. Heimkinder in der Kostenbeteiligungsfalle. Arbeiten Heimkinder gegen Geld, dann müssen diese einen Großteil ihres Lohnes für die Unterbringung abgeben. Als Beispiel diene der 19-jährige Jonas aus Bad Dürrheim. Der junge Mann arbeitet für 133 Euro und von diesen musste Jonas 100 Euro ans Heim abgeben. Der Satz, bis zu 75% des Lohnes in der Ausbildung für die Unterbringung aufzuwenden, verhindert Motivation zu lernen. Jugendamt für Jugendamt entscheiden hier unterschiedlich, wie viel aufgewandt werden muss. Generell ist das Problem bekannt, seit langem aber noch nicht behoben. Aufschub für männliche Küken. Männliche Hühnerküken von Legehennen werden getötet. Die Aufzucht lohnt nicht. Legehennenküken setzen kaum Fleisch an. Die Produktion ist teuer, die männlichen Küken werden geschreddert. Abhilfe sollen Gesetze gegen das Schreddern schaffen oder noch im Ei erfolgende Geschlechtsuntersuchungen und Aussortierung der männlichen Embryonen. Nun bietet eine neue Initiative eine Lösung durch ein Bruder-Schwestern-Huhn-Prinzip. Die Verbraucher zahlen für das Ei der Schwester einen Zuschlag von 3 Cent und diese 3 Cent subventionieren die Aufzucht der Brüder. Die Initiative Die Eierhöfe, ein Verein von 40 Bauernhöfen im Südwesten, hat hier eine Möglichkeit gefunden, männliche Küken zu mästen. Schon 120.000 Bruderhähne wurden auf diese Art großgezogen. Den Fortschritt, dass das Schwesternhuhn sich beim Eierlegen den A aufreißt, um dem Bruderküken das Schreddern zu ersparen und stattdessen als Hähnchen am Spieß zu rotieren, können die Verbraucher nun über ihr Einkaufsverhalten steuern. Das dritte Auge ist da. Alle Polizeireviere in Baden-Württemberg sind nun mit Bodycams ausgestattet. In Aalen, Konstanz, Tuttlingen und Ulm wurden die Geräte in Betrieb genommen. Insgesamt wurden 1.350 Bodycams verteilt. Kosten sollen die Bodycams 1,8 Millionen Euro. Eingesetzt werden die Minikameras nur auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Schon wird darüber spekuliert, die Kameras auch in geschlossenen Räumen einzusetzen. Hierzu müssen aber noch Gesetze geändert werden. Die Zahl der Hundeattacken steigt. Die Zahl der gehaltenen Hunde im Südwesten steigert auch die Zahl der Hundebisse. In den letzten 5 Jahren gab es einen Zuwachs um 54%. In konkreten Zahlen, im Jahr 2014 wurden 22 solcher Fälle mit Hunden geregistriert, 2018 waren es hingegen 34. Gleichzeitig benutzen Menschen den Hund als Tatwaffe. Auch die Zahl der Delikte, bei denen die Polizei das Tatmittel Hund allgemein verzeichnete, ist in dieser Zeit angestiegen. Von 1114 im Jahre 2014 auf 1397 im vergangenen Jahr.
Naja, wir feiern in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum der Aufstände in New York. Also das heißt, es gab vor 50 Jahren im Juni zum ersten Mal Widerstand aus der Community heraus, wo sich Transpersonen, queere Personen und aus der Gay-Community heraus zusammengetan haben und gegen die Polizei rebelliert haben, also gegen diese willkürlichen Polizeimaßnahmen im Homo-Kiez dort, im queeren Kiez. Und es gab dort wirklich über Tage gewalttätige Auseinandersetzungen und Straßenschlachten mit der Polizei. Und diese Straßenschlachten wurden damals zum Anlass genommen, weltweit den Fokus auf den Widerstand der queeren Bewegung zu legen. Und wir greifen dieses 50-jährige Jubiläum auf, erinnern quasi an diesen ersten an diesen ersten medienwirksamen Widerstand.
Wir sind ja im Café der Rosa Hilfe und unterhalten uns gerade zum Christopher Street Day, der auch dieses Jahr wieder stattfinden wird. Was heißt der stattfinden wird? Warum muss es überhaupt noch den Christopher Street Day geben? Ist er nicht total überflüssig?
Also was häufig vorgeworfen wird nach 2017, nachdem die Ehe für in Anführungsstrichen alle Menschen geöffnet wurde, ist, hey, ihr habt doch jetzt alles erreicht, was ihr wollt. Wir haben in Deutschland leider noch nicht alles erreicht. Das Familienrecht bedarf wirklich einer grundlegenden Überarbeitung. In Freiburg kann es einem immer noch passieren, dass man verbal oder tätig angegangen wird auf der Straße. Und wenn wir mal über den Schwarzwald hinausblicken und so ein bisschen nach links und rechts schauen, dann sehen wir einerseits, dass es weltweit immer noch massive Repressionen gibt, dass Menschen einfach in Gefahr sind wegen ihrer sexuellen Identität bzw. Orientierung und einfach massiv gefährdet sind.
Und auch so, wenn man sich gesamtgesellschaftlich und auch europaweit, also bundesweit, auch lokal hier mit AfD im Gemeinderat und so weiter anschaut, dass es auch einen gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck im Moment gibt, dann ist es auch umso wichtiger, dass es einen ganz klar links positionierten CSD gibt und den auch so lange gibt, wie rechte und reaktionäre Kräfte versuchen, uns wieder zurückzudrängen. Also das heißt, es ist absolut notwendig, dass es diesen CSD immer noch gibt und es ist notwendig, dass es ihn so lange gibt, wie es Diskriminierung gibt.
In Waldkirch zum Beispiel ist es undenkbar, dass man sich als schwul oder zum Beispiel als schwuler Lehrer outen kann. Es ist in Emmendingen undenkbar, dass man in der Freiburger Straße Händchen haltend über die Straße laufen kann. In Walshut-Tinge ist es undenkbar, dass wenn man in einer Eisdiele sitzt, zwei Frauen, die sich küssen, dann sofort vom Inhaber angeblätzt wird. Oder in Villingen-Schwenningen, da ist das gar nicht möglich. Also am besten im geheimen Käfig, weg jenseits der Sichtbarkeit. Und das ist das, das kann uns jederzeit auch wieder blühen.
Wir sind noch längst nicht an unserem Ziel angekommen. Wir haben noch längst keine diskriminierungsfreie und gleichwertige Gesellschaft.
Wie sieht es eigentlich in Freiburg aus? Wir sitzen ja hier im Café der Rosa Hilfe. Hier ist alles ganz schön, auch ganz schön bunt. Aber es gibt natürlich auch andere Orte hier in Freiburg. Und diese Orte sind ja zum Teil gefährlich. Gibt es Vorfälle auch hier in Freiburg?
Also erstmal müssen wir dankbar sein, dass wir überhaupt hier die Pressekonferenz abhalten durften. Die Rosa Hilfe ist eine der wenigen Räume, die queeren Menschen quasi offen stehen. Es ist immer wieder sehr problematisch für queere Leute, Räume zu finden, wo sie sich treffen können, wo sie einen Schutzraum haben, aber quasi auch an ihrer Sichtbarkeit arbeiten können. In Freiburg gab es jetzt in dem letzten Jahr keinen Vorfall.
Also aber zumindest keinen,
der uns bekannt ist, ja. Genau. Aber in den Jahren davor gab es beispielsweise Übergriffe auf Transpersonen. Es kommt immer wieder vor, wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt und einen gleichgeschlechtlichen Kuss oder Zärtlichkeiten austauscht, dass dann einfach blöde Kommentare, verbale Angriffe vorfallen. Vor 3 Jahren wurde ein lesbisches Pärchen angegangen. Also es gibt leider immer wieder auch in Freiburg in diesem grünen, toleranten Bubble gibt es leider immer wieder solche Vorfälle. Es
gab auch in den letzten Jahren gewalttätige Übergriffe zum Beispiel gegen Schwule, also die dann wirklich auch krankenhausreif geschlagen wurden, unter anderem in der Innenstadt im Bermuda-Dreieck. Also das heißt, es gibt auch in Freiburg so eine Art No-Go-Areas für queere Menschen, wo die sich besonders im Nachtleben einfach gar nicht hintrauen und ja, deshalb auch zum Beispiel dieses Jahr eine Forderung vom CSD Freiburg nach einem queeren Zentrum, wo es darum geht, im Herzen der Stadt ein Zentrum zu eröffnen, wo es eben nicht nur Räumlichkeiten für queere Gruppen gibt, um sich zu treffen um sich zu organisieren, sondern auch Räumlichkeiten, um sich dort frei zu bewegen im Nachtleben, also zum Beispiel eine Bar, ein Café, einen Club fürs Wochenende, wo quasi ganz klar ist, okay, wenn ich dorthin gehe als queerer Mensch, dann kann ich zum Beispiel als schwuler Mann meinen Partner dort küssen und ich werde nicht blöd angeguckt, ich werde nicht rausgeworfen, ich werde nicht angegriffen. Und das ist tatsächlich für Freiburg immer noch ein Thema, ja. Leider.
Stadt und Land in Deutschland werden ja die Städte immer ja, ländlicher und die Länder, das heißt die Dörfer im Grunde genommen, verstädtern immer mehr und mehr. Gibt es da überhaupt noch Unterschiede, ob man als Schwuler jetzt auf dem Dorf oder in der Stadt wohnt?
Es gibt definitiv Unterschiede. Leider gibt es häufig in ländlichen Räumen einfach keine Angebote für queere Menschen. Das heißt, es gibt kein Jugendzentrum, wo ich hingehen kann und einfach mal gucken kann, andere Menschen treffen kann, die sich vermutlich genauso fühlen wie man selbst. In Freiburg ist es ein riesiges Problem, weil ganz viele queere Stellen quasi überlaufen sind von Menschen aus dem Umland, weil es im Umland für diese Personen einfach keine Möglichkeiten gibt, sich zu treffen, sich zu vernetzen, weil es einfach keine Angebote gibt. Also es gibt da schon einen riesigen Unterschied.
Und ich würde auch schon behaupten, dass es nach wie vor den Stadt-Land-Unterschied gibt. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich komme ursprünglich vom Land, aus dem Dorf und als Schwuler würde ich mich dort ganz anders bewegen als hier in der Stadt, obwohl das auch selbst in Freiburg nochmal eine andere Dimension hat, als sich jetzt zum Beispiel in Köln oder in Berlin zu bewegen, wobei auch selbst Berlin je nach Kiez dann auch wieder schwierig ist. Also ich habe das auch schon am eigenen Leib erfahren, körperliche Gewalt abzubekommen, wenn ich zum Beispiel in bestimmten Regionen in Kreuzberg oder in Neukölln unterwegs war. Ja? Also das heißt, irgendwie sicher ist man als queere Person vielleicht nirgends, aber ja, also Freiburg bewegt sich da irgendwo so ein bisschen dazwischen, zwischen Stadt und Land. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall anders als auf dem Dorf hier im Schwarzwald in Freiburg schwul zu sein, aber es ist auf jeden Fall auch nicht unbedingt unkompliziert in Freiburg schwul zu sein.
Wer wird denn hier am Christopher Street Tee teilnehmen? Ich nehme an, er ist relativ offen und er hat auch in den letzten Jahren eigentlich Zulauf gehabt.
Genau, also dieses Jahr haben sich 16 Wagen teilgenommen, die also mit LKWs und so weiter durch die Innenstadt dann mit uns ziehen werden. Es gibt ungefähr 15 Fußgruppen, die sich angemeldet haben und da sind tatsächlich ganz unterschiedliche Leute dabei. Da sind Menschen dabei, die Musikkollektive, wie nennt man das?
Partykollektive, genau. Die zum Beispiel das Nachtleben aktiv mitgestalten und mit ihrer Teilnahme an dem CSD quasi auch zeigen wollen, so wenn ihr bei uns feiert, wir veranstalten hier, wir gestalten das Freiburger Nachtleben und wenn ihr bei uns feiert als queere Menschen, seid ihr sicher. Also das heißt, wir setzen uns für euch ein, ihr werdet eine Regenbogenfahne über der Tür sehen, ihr könnt bei uns safe feiern. Es gibt aber auch zum Beispiel die klassischen Gruppen aus der queeren Community, wie zum Beispiel die AIDS-Hilfe oder die Rose Kids, das Regenbogenreferat, genau. Also im Grunde auch Gruppen aus der Community heraus. Also das heißt, da findet ganz viel Solidarität statt von Kulturschaffenden, von politischen Gruppierungen. Und das zieht sich aber auch bis über die Fußgruppen. Also das geht von den Regenbogenfamilien bis über irgendwie Tierrechtsinitiativen bis hin zu BDSM-Gruppen und auch politischen Parteien, die sich dann mit anschließen, bis hin zu antifaschistischen Organisationen und Gruppierungen.
Am 22. Mai 2019 berichtete die Landesregierung gegenüber dem Landtag, dass im Jahr 2018 insgesamt 925 Handyortungen und 21 Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung, kurz TKÜ, in Baden-Württemberg durch die Polizei durchgeführt wurden. Eine Quellen-TKÜ durch das Einschleusen von Spionagesoftware mit auf Endgeräte sei nicht vorgenommen worden. Insgesamt seien diese 67 Ortungen weniger als im Jahr zuvor, wobei Vergleichswerte nicht vorliegen, da dies der erste Bericht dazu ist. Die Berichtpflicht wurde erst 2017 bei der letzten Reform des Polizeigesetzes eingeführt. Der Vorsitzende des Ausschusses für Inneres, Digitalisierung und Migration, Karl Klein von der CDU, erklärt dazu in der Pressemitteilung des Landtags: Für die Polizei ist die Ortung von Mobiltelefonen ein wichtiges Instrument bei der Suche nach Personen, die sich in einer hilflosen oder lebensbedrohlichen Lage befinden. Durch die Feststellung der Funkzelle des gesuchten Handys kann der Aufenthaltsbereich häufiger eingegrenzt werden, wodurch Such- und Rettungsmaßnahmen zielgerichteter und schneller durchgeführt werden können. Ende des Zitats. Von den 925 Fällen sind lediglich 2 Fälle dabei, in denen über die Ortung hinweg zur Gefahrenabwehr die Verbindungsdaten erhoben wurden. Alle anderen Ortungen seien aufgrund akuter Lebensgefahr erhoben worden. Alle Handyortungen wurden von Beamtinnen der Polizei angeordnet, während die Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen eine jeweilige Genehmigung vom zuständigen Amtsgericht vorgelegen hätte. Zitat Anfang. 17 Maßnahmen wurden aufgrund eines staatsschutzrelevanten Hintergrunds angeordnet, 3 Maßnahmen aufgrund einer dringenden und erheblichen Gefahr im Bereich der Sexualdelikte und 1 Maßnahme aufgrund eines Vermisstenfalls, sagte der Ausschussvorsitzende. Unklar bleibt jedoch, wie viele der Handyortungen und der TKÜ-Maßnahmen tatsächlich für das Auffinden von Personen oder für laufende Ermittlungen einen Beitrag leisten konnten oder ob diese lediglich als weiterer Ansatzpunkt verwendet wurden. Karl Klein spricht lediglich von vielen Fällen, in denen das Verfahren sich als lebensrettend erwiesen hätte. Wie viele dies aber tatsächlich sind, verschweigt der Bericht. Die Ortungsgenauigkeit selbst liegt im Stadtgebiet derzeit ungefähr bei 50 bis 100 Metern, auf dem Land aber schnell auch mal bis zu 4 Kilometer. Die Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen selbst waren erst 2017 bei der Verschärfung des Polizeigesetzes eingeführt worden. Ob weitere Abhörmaßnahmen im Rahmen der Möglichkeiten der Strafprozessordnung durchgeführt wurden, erwähnt der Bericht selber nicht. Ob die Landespolizei überhaupt schon eine entsprechende Software für den Einsatz von der Quellentelekommunikationsüberwachung hat, ist derzeit unklar. Trotzdem möchte der derzeitige Innenminister Strobel das Einsatzfeld genau dieser Maßnahme noch mehr ausweiten, obwohl sie derzeit keinen Einsatz findet. Wie Netzpolitik.org berichtet, hat auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber in seinem neuen Tätigkeitsbericht die zunehmenden Befugnisse der Sicherheitsbehörden in Grundrechte einzugreifen kritisiert. Der Bericht wurde wenige früher am 8. Mai vorgelegt. Die Tendenz, immer mehr Zugriff auf Daten durch Gesetzesverschärfung zu erlauben, wie auch in Baden-Württemberg zuletzt 2017, sei, gerade vor dem Hintergrund einer kontinuierlichen zurückgehenden Kriminalitätsrate, unverständlich, so der Bundesdatenschutzbeauftragte. Während der Bericht des Landtags suggeriert, dass die Abfrage von Daten über diese Methoden abnehme, lässt sich dies langfristig und auf alle Bundesländer sowie Datenabfragen verteilt nicht zwingend bestätigen. So steigen die Bundesbestandsdatenabfragen, also wem eine Telefonnummer eigentlich gehört, durch die Behörden in ganz Deutschland in 2017 von 12 Millionen auf 14 Millionen in 2018. Also ein Achtel der gesamten Bevölkerung allein in einem Jahr. Allerdings gehen wohl laut einzelner Quellen die Überwachungsmaßnahmen in Österreich und der Schweiz auch zurück. Dabei dürfte aber vor allem die mangelnde technische Verarbeitungsfähigkeit der sammelbaren Datenmenge der Hauptgrund sein. Denn wenn zu viele Informationen abgefragt werden, gehen im Lauf der Ermittlungen auch mal die wichtigen unter. Der Bericht aus dem Landtag zeigt eines ganz klar: Die genannten Zahlen reichen nicht, um Effektivität und Notwendigkeit dieser Überwachungsmaßnahmen zu rechtfertigen. Denn es ist weiterhin unklar, wann welche Maßnahmen tatsächlich auch zum Ermittlungserfolg notwendig war, egal ob Auffinden einer vermissten Person oder die Ermittlung von Straftaten.
Nach praktisch 150 Jahren ist der Wolf auch wieder in Deutschland in freier Wildbahn zu erleben. Und nach 150 Jahren hat sich für viele nichts geändert. Der Wolf ist ein böses Tier oder der Wolf ist praktisch der Vorläufer des Hundes, ein bisschen kuschelig, beziehungsweise man mag ihn ganz einfach. Hier in Baden-Württemberg gibt es inzwischen auch Wölfe. Ich bin jetzt verbunden mit Felicitas Rechtenwald vom NABU. Erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe da versucht, den Wolf ein bisschen zu beschreiben. Das heißt, vom Bösewicht zum netten Kumpel aus dem Walde. Was ist denn der Wolf tatsächlich?
Keins von beidem oder beides. Also er ist weder ein Bösewicht noch der gute Kumpel aus dem Wald, sondern ein Wildtier, dem man mit Abstand und Respekt begegnen sollte, von dem aber auch keine Gefahr ausgeht für uns Menschen.
Jetzt wohnen wir oben dicht bei den Alpen. In den Alpen gab es ja auch schon, zumindest in Italien, Wölfe. Und im Norden von Deutschland sind Wölfe stark aus Polen eingewandert. Hier in Baden-Württemberg gibt es eigentlich im Grunde genommen ganz, ganz wenige Wölfe erst. Woher kommen denn unsere Wölfe?
Also in Baden-Württemberg haben wir aktuell einen residenten Einzelwolf, das heißt einen Wolf, der hier dauerhaft lebt. Der kommt aus Niedersachsen, aus Schneewerdingen. Und wir hatten darüber hinaus immer wieder einzelne durchziehende Tiere oder auch überfahrene Tiere. auf den Autobahnen und die kommen alle aus Niedersachsen oder aus der Alpenpopulation.
Das heißt im Prinzip dann über Italien rein.
Genau. Wobei die Tiere aus der Alpenpopulation, das waren nur zwei im Jahr 2015. Und die Tiere, die danach hier gesichtet wurden und auch jetzt der Wolf im Schwarzwald, der ist aus Niedersachsen, sprich aus Deutschland.
Wenn ich mir nochmals die Karte hier vergegenwärtige, Baden-Württemberg, da war um Rastatt herum, das schon ein bisschen heftiger, das heißt, da wurden wohl öfters Wölfe gesichtet und auch im Breisgau gab es den einen oder anderen Wolf. Was heißt, da gab es den einen oder anderen Wolf? Aus dem Schluchsee hat man ja einen Wolf rausgefischt. Mhm. Was ist denn aus dem Wolf geworden, beziehungsweise nicht, was ist aus dem Wolf geworden, sondern aus dem Fall, der wurde ja erschossen.
Genau, der Wolf wurde erschossen, der wurde am 8.7.2017 tot aufgefunden, anscheinend eben irgendwo erschossen und in dem See abgeliefert. Die Ermittlungen wurden eingestellt leider, weil die Beweislast zu gering war. Es wurden zwar in dem Tier also Geschossreste gefunden, die waren aber zu gering, um eindeutig einen Täter ermitteln zu können.
Das heißt, den Ball.
Also es ist sehr schade, dass er immer wieder zu Umweltkriminalität kommt, also zu illegaler Jagd, zu Wilderei. Und also aus meiner Meinung nach bräuchte es zum Beispiel eine Sonderermittlungsstelle bei der Polizei, die eben speziell für Umweltkriminalität zuständig wäre, um bei der Aufklärung solcher Verbrechen in Zukunft besser gerüstet zu sein.
Der Wolf reißt immer wieder Schafe und das stört natürlich die Bauern und regt auch den einen oder anderen auf. Wie wir jetzt gerade eben mitgekriegt haben, tut der eine oder andere dann auch mal zum Gewehr greifen, zumindest der Jäger, und schießt auf den Wolf drauf, obwohl der Wolf natürlich selbstverständlich streng geschützt ist und eben dieser Schutz, den hat man jetzt gelockert. Ja, wo ist die Frage? Das heißt, das Verhältnis zum Wolf ist immer noch so ein bisschen ambivalent. Sprich, es gibt Freunde und es gibt Leute, die eben ihn auch zum Teil einfach totschießen. Wie steht denn das jetzt in Baden-Württemberg? Wie ist denn da die Stimmung, die generelle Stimmung?
Kommt ganz drauf an, wen Sie fragen. Also unter den Schäfern und den Jägern gibt es durchaus Befürworter oder zumindest Leute, die sagen, ja, ich habe nichts gegen den Wolf, ich muss jetzt halt mit ihm leben. Aber natürlich ist die Stimmung unter den Jägern und den Nutztierhaltern eher negativ, weil sie einfach Angst haben. Also gerade die Nutztierhalter haben Angst um ihre Erwerbsgrundlage. Die sind ja angewiesen auf ihre Schafe. Jäger haben Angst, dass sie weniger oder schlechter Beute machen können. Wenn man jetzt aber so die breite Bevölkerung fragt, dann ist die Mehrheit schon positiv dem Wolf gegenüber eingestellt, weil sie es einfach faszinierend und spannend finden, dass so ein großer Beutegreifer wieder bei uns heimisch geworden ist und durch unsere Wälder streift. Also es kommt ganz drauf an, wen man fragt.
Jetzt die Jäger selbst, die haben ja auch ein paar Probleme. Das heißt zum Beispiel das Schwarzwild kurz zu halten oder andersrum ausgedrückt, die Herden, die jetzt hier frei sind und zum Beispiel Verluste haben an Schafen, da wird ja auch Ausgleich gezahlt.
Genau. Also die Jäger bekommen keinen Ausgleich für ihr Schwarzwild, aber die Nutztierhalter bekommen innerhalb der Förderkulisse, die im Nordschwarzwald sich befindet, bekommen sie von einem Trägerfonds, der von verschiedenen Naturschutzverbänden, unter anderem vom NABU und vom BUND, getragen wird, Ausgleich für ein gerissenes Tier, falls sie den korrekten Herdenschutz angewendet haben.
Das heißt, Herdenschutzhunde bzw. entsprechende Zäune, ist da daran, sprich das Aufbauen von diesen Mitteln oder von weiteren Mitteln gegen Wölfe oder um sich vor Wölfen zu schützen, gut? Ist das im Laufen?
Leider noch nicht so. Also wir vom NABU wickeln das ja auch nicht ab. Aber was wir mitbekommen, ist der Run drauf leider noch nicht so groß, wie wir es gern hätten, weil einfach zum Teil das Wissen fehlt, dass es das gibt, zum anderen aber auch, weil es einfach recht kompliziert ist und arbeitsintensiv und manche Nutztierhalter einfach nicht die Zeit und die Möglichkeiten aktuell dafür haben.
Was ist denn daran kompliziert? Ich meine, wenn ich einen Herdenschutzhund mir zum ersten Mal zulege, dann muss ich natürlich mit Hunden umgehen können. Aber einen Zaun aufstellen, das müsste doch irgendwie hinhauen.
Eigentlich schon, sollte man denken. Allerdings haben wir eben auch sehr schwierige Gebiete, also Steillage oder sehr steinige, feste Böden. Und da ist es schon mit Schwierigkeiten verbunden, diesen Zaun so aufzustellen, dass er wirklich sicher ist. Und er muss ja auch gemanagt und gewartet werden. Und dafür fehlen in vielen Schäfereien einfach die personellen Mittel. Aber im Grunde sollte es möglich sein, denn Herdenschutz, also guter Herdenschutz, der von Anfang an konsequent angewendet wurde, ist der sinnvollste und im Endeffekt billigste Schutz gegen Nutztierrisse.
Das heißt, wenn man mal mit angefangen hat, dann kommt der Wolf gar nicht auf den Geschmack und lässt es praktisch links liegen.
Genau, also wenn am besten man fängt schon an, bevor der Wolf überhaupt da ist, ist er dann da, sieht er gleich, okay, diese Herde ist richtig geschützt. Das heißt, er geht an diesen Elektrozaun ran, merkt, okay, da ist Strom drauf, das tut mir weh, versuche ich gar nicht erst reinzukommen, jage ich lieber ein Reh oder ein kleines Wildschwein.
Diese Schutzmaßnahmen werden ja gefördert. Wie lange werden die noch gefördert oder ist es eine ewige Förderung?
Das ist eine ewige Förderung.
Das heißt, man kann im Prinzip dann noch ein bisschen warten, bis der Wolf kommt, aber sollte das nicht tun, sondern sollte jetzt gleich mit anfangen, entsprechend seine Herden zu schützen, dass man es gleich auch selbst gewohnt ist, das in den Betriebsablauf einzubauen.
Genau, also man könnte warten, es wird aber auf keinen Fall empfohlen zu warten. Lieber präventiv handeln, als dann das Nachsehen haben.
Jetzt eine andere Frage, eine rechtliche Frage. Der Wolf ist ja, beziehungsweise war ja total geschützt und jetzt wird dieser Schutz peu à peu gelockert. Ist es schon alles durch oder wo liegen da noch die Kritikpunkte?
Also durch ist es noch nicht. Es ist gerade eben noch in der politischen Abstimmung in Berlin. Er ist nach wie vor streng geschützt. Was gelockert werden soll, ist die sogenannte Erheblichkeitsschwelle, unter der Wölfe abgeschossen, also entnommen werden können. Und genau daran liegt eigentlich die Kritik. Also aus Sicht des NABU ist die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes unnötig. Da zum Beispiel Sachen wie Fütterungsverbot von Wildtieren und Umgang mit Hybriden, die ja auch in dem Gesetz geändert werden sollten, das wäre bereits jetzt eigentlich geklärt. Und diese Änderung, die würde dann alle streng geschützten Tierarten betreffen, also auch Otter, Kormoran, Biber oder Luchs und nicht nur den Wolf. Und wir haben jetzt eigentlich auch schon Rechtssicherheit, wenn wir Tiere entnehmen wollen. Also es ist eigentlich unnötig. Viel wichtiger wäre es eben in einen Herdenschutz zu investieren, der in ganz Deutschland gleichmäßig angewendet wird, um eben Übergriffe zu verhindern.
Ich habe es noch nie einen Wolf in freier Wildbahn gesehen. In den 50er Jahren hat man zum Thema Atomkraft bzw. Atombombe den Rat gegeben, einfach unter den Tisch kriegen bzw. eine Zeitung über den Kopf sich zu legen. Wenn ich jetzt einem Wolf begegne, muss ich mich dann irgendwie klein machen oder was mache ich jetzt?
Also ich hatte schon das Glück, Wölfe in der Lausitz in freier Wildbahn zu sehen. Also es ist ein sehr schönes Erlebnis. Es dauert meistens auch nur ein paar Sekunden. Der Wolf wird uns Menschen viel eher sehen, als wir ihn sehen. Meistens schaut er einen dann einfach nur neugierig an, schnuppert ein bisschen in der Luft und sucht dann wieder das Weite. Aber es ist, wenn man sich unwohl fühlt, dann kann man raten, dass man sich eher groß machen soll und laute Geräusche machen soll, sodass der Wolf einfach merkt, okay, gut, da ist jemand, da ist ein Mensch, mit dem ist eh nicht gut Kirschen essen, ziehe ich mal lieber von dannen. Also man braucht jetzt nicht wegrennen oder sich verstecken, sondern groß machen, Geräusche machen und einfach ruhig stehen bleiben.
So Felicitas Rechtenwald, Wolfschutz in Baden-Württemberg vom NABU Baden-Württemberg. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 13. Juni 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.